Michael, was war los? Haben wir uns verspekuliert? Hallo, das ist Lautere, der Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Ich bin Julian, Sportredakteur bei der Rheinpfalz und bei mir ist Michael Wilkening, unser FCK-Reporter und Co-Verspekulator.
Grüß dich, Julian. Hallo an alle. Und ja, wir lagen daneben.
Wir haben nämlich in der vergangenen Folge das hier gesagt.
Also ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass Ragnar Ache jetzt im Sommer den Verein noch verlässt.
Ragnar Ache hat dem Vernehmen nach noch einen Vertrag bis 2026. Das heißt, der FCK ist jetzt noch in einer guten Verhandlungsposition.
Und jetzt am Wochenende auf dem Betze. Ragnar Ache wird eingewechselt, Nummer 9. Was war denn da los?
Genau, wird eingewechselt, macht fast das, was er immer macht, nämlich Tore und hat ein FCK-Trikot an, was ich, und da muss ich jetzt dich ein bisschen rausnehmen, weil ich habe mich weiter aus dem Fenster gelehnt.
Das ist sehr nett.
Ich hatte ja gesagt, er wird wechseln. Hatte nicht damit gerechnet, dass Union Berlin wohl offensichtlich doch nicht so überzeugt von Ragnar Ache war oder doch nicht so bereit war, nochmal draufzupacken hinsichtlich der Ablösesumme. Denn nach allem, was man hört, war es ja so, dass der Spieler und Union Berlin einig waren. Ragnar Ache war bereit zu wechseln, aber Union Berlin dann am Ende nicht bereit, die Ablöse zu bezahlen, die der FCK aufgerufen hat.
Mich hat's gefreut, denn ich hatte am vergangenen Freitag am Deadline-Day frei und musste nicht für eine spontane Podcast-Folge reinkommen. Du warst ein bisschen schwitzend vor dem Transfer-Ticker gesessen und hast überlegt, ha, kommt noch was, kommt nichts. Aber dann irgendwann kam die Meldung, Union Berlin hat einen serbischen Stürmer verpflichtet und dann war so ein kollektives Oh.
Ja, so kann man das sagen. Also geschwitzt habe ich doppelt. Einmal tatsächlich, weil es in meinem Büro unglaublich heiß war. Und natürlich im übertragenen Sinne wegen der Transferaktivitäten des FCK. Ich war nicht sicher, ob vielleicht an diesem Freitag nicht noch ein bisschen mehr passieren würde. Vor allen Dingen, was Ragnar Ache anging und dachte immer, da passiert noch was. Und als ich dann, ich muss zugeben, ich habe dann den ganzen Tag diesen Transfer-Ticker bei Sky Sport News mir angeschaut und irgendwann kam dann die Kollegin bei Sky zu Wort, die sich um Union Berlin kümmert. Und die sprach dann davon, dass jetzt ein frischer Stürmer gerade in die Stadt gekommen sei, der beim Medizincheck sich befände. Und da ist mal kurz das Herz in die Hose gerutscht, weil es war irgendwie, keine Ahnung, 5:30. Und als sie dann irgendwie irgendeinen serbischen Namen von sich gab, war ich dann doch sehr beruhigt. Also nicht beruhigt, weil jetzt Ragnar Ache beim FCK bleibt, sondern beruhigt, weil das noch sehr arbeitsreich für mich sonst am Freitagabend weitergegangen wäre.
Dann wäre nämlich wieder der Laber gekommen und hat gesagt, Michael, lass mal einen Podcast machen. Die Meldung, dass Ragnar Ache wohl nicht zur Union wechselt, kam ja schon morgens gegen 11 oder so, meine ich. Da war aber dann irgendwann nochmal dieser Gosens-Transfer, der dann nach Florenz gewechselt ist, wo auf einmal wieder Kohle da war. Gut, wahrscheinlich musste auch noch das Dokument erst irgendwann abends unterschrieben werden. Das heißt, das Geld war noch nicht physisch in Berlin, aber es war zumindest schon mal in Reichweite. Aber scheinbar ist Union nicht an die Schmerzgrenze vom FCK rangekommen. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, dass Thomas Hengen da gesagt hat, nö, also wir lassen uns jetzt ja auch nicht über den Tisch ziehen. Wir haben unsere Vorstellung, wenn ihr die nicht einhaltet, habt ihr halt Pech gehabt.
Absolut. Und ich muss mich auch ein bisschen korrigieren zu dem, was ich beim letzten Podcast gesagt hatte. Da war ich ja so ein bisschen darauf aus zu sagen, wenn die Summe stimmt, 4 oder etwas mehr als 4 Millionen Euro Ablöse kommen, dass man dann Ragnar Ache abgeben sollte. Ich habe jetzt meine Meinung ein bisschen geändert und kann jetzt die Herangehensweise von Thomas Hengen und Enis Hayri ein bisschen besser verstehen, glaube ich zumindest, weil ich jetzt den Eindruck gewonnen habe in den letzten Spielen, dass Ragnar Ache nicht nur einen Wert in Form seiner Tore hat, sondern allein in Form seiner Anwesenheit. Im Moment ist es ja so, weil er ja körperliche Rückstände hat nach Achillessehnenproblemen, dass er eigentlich immer nur eingewechselt wird, 15, 20 oder 30 Minuten. Und es ist irgendwie frappierend und auffällig, wie sich ein Spiel verändert, das FCK, wenn Ragnar Ache aufs Feld kommt. Und zwar nicht nur, weil jetzt die FCK-Spieler denken, jetzt haben wir endlich unseren Mann drin, der irgendwie noch einen reinmurmelt, sondern mein Gefühl ist, dass irgendwie auch der Gegner und jeder einzelne Spieler des Gegners denkt, verdammt, jetzt ist da Ragnar Ache drin, jetzt wird es nochmal richtig eng. Und diesen Wert, den kann man ja jetzt erstmal direkt nicht so bemessen, aber er ist halt da und von daher ist es für den FCK auf jeden Fall sehr gut, dass Ragnar Ache jetzt zumindest mal bis Winter noch da ist.
Ganz gravierend hat man das ja auch gegen Hertha BSC wieder gesehen, hat er zwar nicht getroffen. Über das Spiel, über das müssen wir gleich nochmal reden, erst noch ein paar andere Sachen, aber da hat man es auch ganz gravierend gesehen, wieder auch irgendwie so ein bisschen bei den Berlinern hat man das Gefühl gehabt, da war so ein, boah, nee, jetzt nicht der jetzt schon wieder. Und dann hat er ja tatsächlich auch noch so viele Chancen, der hat ja beinahe im Minutentakt Chancen gehabt am Ende, aber wie gesagt, dieses vogelwilde Spiel, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Zuerst würde ich nochmal sagen,
genau, ganz kurz da einhaken, weil das genau stimmt. Also wir reden ja noch über das Spiel an sich, aber weil du jetzt gerade Ragnar Ache ansprichst und auch als er gegen Hertha reingekommen ist, Christian Fjell, der Trainer der Hertha, hat dann anschließend auf der Pressekonferenz auch gesagt, also ich versuche jetzt das so sinngemäß wiederzugeben, er sagte nämlich, oh mein Gott, dann kommt irgendwann auch noch der Ache rein. Und dann denkst du so als Trainer, jetzt müssen wir ja jede Flanke verhindern, weil der sonst einen reinköpft. Also das bestätigt eigentlich genau das, was ich vorhin gesagt habe, so was mein Gefühl ist, dass das einfach auch mit dem Gegner was macht, wenn Ragnar Ache auf dem Feld steht.
Jetzt seit am Freitag, 20 Uhr, was Transferfenster zu, Ragnar Ache, die Nummer 9, bleibt auf dem Betze und er hat einen neuen Flankengeber, wer weiß. Daisuke Yokota wird ausgeliehen von KAA Gent, war auch ein Deadline-Deal, oder?
War ein Deadline-Deal, genau, ist Freitag festgezurrt worden. Also Freitag war er zum ersten Mal in Kaiserslautern und auf dem Betzenberg. Und natürlich ein paar Tage vorher wurde er schon so ein bisschen eingefädelt, sage ich mal. Und ich bin sehr gespannt, was Yokota dem FCK bringen kann. Er hat eine sehr irgendwie interessante Biografie, interessante Geschichte, so ein paar Stationen, ist ein bisschen durch Europa getingelt. Ich finde aber, dass er jetzt bei Gent, wo er zuletzt gespielt hat und ja auch weiterhin unter Vertrag steht, eigentlich relativ viel Spielzeit hatte und das immerhin ein belgischer Erstligist ist, der auch in der Conference League dabei ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Spielertyp dem FCK in den nächsten Monaten was geben kann.
Wo würdest du so die belgische Liga einordnen? Ich hätte es so gesagt, zwischen erster und zweiter Liga, also die Spitze, erste Anderlecht und Club Brügge, sind da schon, würde ich sagen, besseres Bundesliga-Niveau. Aber dann auch, ja, das ist halt so ein bisschen ein Mischding, oder?
Wahrscheinlich kann man es irgendwie so zwischen erster und zweiter Liga so im Durchschnitt einordnen. Jetzt gehört Gent zu den Mannschaften im oberen Drittel in Belgien, spielen ja wie gesagt auch europäisch und auch schon eigentlich regelmäßig europäisch, sodass ich sagen würde, das ist schon eine ordentliche Mannschaft, die hat schon Bundesliga-Niveau und wenn da ein Spieler ist, der eigentlich verhältnismäßig viel Spielzeit hat, es hat mich jetzt auch gewundert, dass Gent den Spieler abgegeben hat, weil er eigentlich in den ersten Spielen der Saison relativ viel gespielt hat. Und wenn so ein Spieler dann zum FCK kommt, dann glaube ich, kann das eine Verstärkung sein.
Auf jeden Fall. Gut, der ist auch noch relativ jung. Ich habe jetzt gerade das Alter nicht im Kopf.
24.
Ja, vielleicht einfach nur einen Entwicklungsschritt machen. Und
vielleicht noch was zu Daisuke Yokota zu sagen. Nach all dem, was ich jetzt so recherchieren konnte und nach all dem, was man sich so anschauen konnte, ist das oder könnte das ein Spielertyp sein, der sehr gut dazu passt, wie Markus Anfang Fußball spielen möchte, nämlich mit außen, die dribbeln können, die 1-gegen-1-Situationen auflösen können, die schnell sind, die aber auch laufstark sind. Also ich bin jetzt sehr gespannt. Er wird ja jetzt mal beim Testspiel eingesetzt werden und dann die nächsten Wochen seine Spielzeiten bekommen. Und ich bin sehr gespannt, was uns da erwarten kann.
Vielleicht reden wir in ein paar Monaten von der Flügelzange zwischen Opoku und Yokota. Gut, da kann auch viel passieren, aber gehen wir mal vom Besten aus. Transferfenster ist zu. Der FCK war doch diesen Sommer ganz aktiv eigentlich. Ich weiß nicht, hast du irgendjemanden, der für dich positiv oder negativ heraussticht? Wohlgemerkt, es sind erst 5 Pflichtspiele gespielt.
Genau, so sieht's aus. Und deshalb tue ich mich persönlich auch schwer damit, jetzt schon irgendwelche Fazite zu ziehen oder irgendwelche Bewertungen vorzunehmen, die dann irgendwie endgültig sein sollen. Was mir aufgefallen ist, dass die Spieler, die gekommen sind im Sommer, mehrheitlich jetzt schon eine relativ große Rolle spielen, was erstmal zeigt, dass diese Transfers jetzt irgendwie nicht so ins Blaue hinein gemacht worden sind, sondern dass da irgendwie ein Plan dahinter war. Wenn man sich jetzt anguckt, Yannick Mause hat viel Spielzeit, Jan Jamra hat viel Spielzeit, Erik Weggesser hat viel Spielzeit, Janis Heuer hat viel Spielzeit. Bei Florian Kleinhansel und Luka Ziyech ist es noch ein bisschen wenig, beziehungsweise gar nicht. Aber man sieht, dass irgendwie Spieler geholt worden sind, die dieser Mannschaft irgendwie weiterhelfen sollen. Ob sie das auf Dauer tun, können wir vielleicht im Oktober, im November, vielleicht im Winter mal so ein bisschen versuchen einzuordnen. Na, wenn wir jetzt gerade die Neuen nochmal durchgehen, um sie komplett zu machen, wir haben noch Leon Robinson dabei, der ja sozusagen einer von den Spielern aus dem eigenen Stall ist, die hochgezogen worden sind, aber der einzige, der jetzt irgendwie schon zum Einsatz kam und der, wie ich finde, das auch wirklich gut gemacht hat und der, wie ich finde, die Trainingseinheiten, die ich besucht habe, da auch mal einen guten Eindruck gemacht hat. Er war jetzt gegen Hertha nicht im Kader, fand ich ein bisschen schade, weil es A, ein guter Typ ist, B, ich die Leistung ganz gut fand und ich drücke ihm die Daumen, dass er das in den nächsten Wochen wieder schafft, in den Kader zu kommen, vielleicht auch wieder Spielzeit zu bekommen. Und um es ganz komplett zu machen, gibt es ja auch noch einen Neuzugang, der jetzt im Winter verpflichtet worden ist, Filip Kalouc, der jetzt im Sommer dann fest verpflichtet wurde, denn vorher war er ausgeliehen. Und den kann man schon ein bisschen besser bewerten. Ich finde, der hat den FCK schon geholfen. Das war ein guter Transfer. Es war jetzt nicht so der Königstransfer, als der er angekündigt worden ist. Also der ist jetzt nicht durch die Liga marschiert und auf dem Zettel von 5 Bundesligisten, aber doch ein guter Spieler, der dem FCK hilft.
Und Yannick Mause, der hat ja bislang eher so Joker-Einsätze bekommen. Übrigens Königstransfer in diesem Sommer, 600.000 Euro. So viel hat er für keinen anderen, Quelle transfermarkt.de, so viel wird für keinen anderen hingeblättert. Der hat auch im Pokal 2 Buden gemacht und nächste Runde. Und Leon Robinson muss man noch anschließen. Wer im Pokal in so einer Situation Unterzahl gegen Ende vom Spiel eingewechselt wird und dann auch ein paar Dinger wirklich gut wegverteidigt, das kann ganz schlechter sein.
Nee, und es zeigt natürlich auch, dass der Trainer ihn wirklich braucht oder ihn wirklich als wichtig einschätzt. Weil wenn du so einen jungen Spieler hast, der im Training immer viel Gas gibt und so und du willst ihn mal belohnen, dann kriegt er vielleicht mal eine Viertelstunde in irgendeinem Spiel, das entschieden ist. Aber Leon Robinson wurde in 2 Spielen eingewechselt, auch beim Saisonauftakt in Ulm und dann im Pokal, als es irgendwie darum ging, irgendwie das Ding noch zu ziehen oder zu retten oder als was auf dem Spiel stand. Und das zeigt eigentlich, dass er relativ nah dran ist, auch an den etablierten Profis. Und zurück zu Yannick Mause, weil du die kolportierte Ablösesumme angesprochen hast. Wenn er dann im Pokal 2 Tore schießt und den FCK in die 2. Runde bringt, dann hat er natürlich einen Teil dieser Summe eigentlich schon wieder eingespielt. Ne? Das heißt, ja, also ich finde sowieso, er hat einen ganz guten Start gehabt beim FCK, hat auch nicht nur wegen der Tore in Ingolstadt gut performt. Ich denke, das ist ein Mann, den man brauchen kann.
Auf jeden Fall muss man natürlich jetzt auch erstmal sagen, kommt aus der 3. Liga in die 2. Liga, war davor in der Regionalliga. Da muss natürlich auch erstmal eine gewisse, ja, ein Spielniveau hergestellt werden. Das ist natürlich auch klar, dass er nicht von Anfang an sofort jedes Spiel reißen wird, zumal er ja im Sturm vorne drin in Daniel Hanslik, der aktuell regelmäßig von Anfang an spielt, und eben Ragnar Ache, der langsam fit wird, schon ein bisschen Konkurrenz hat.
Total viel Konkurrenz sogar hat. Aber was ich finde, dass Yannick Mause im Strafraum eine ganz gute Präsenz hat. Das hat Ragnar Ache außergewöhnlich gut, deshalb ist er ja auch so gut. Aber Yannick Mause hat auch eine ganz gute Präsenz, hat eine ganz gute Positionierung, ganz gutes Gespür für Situationen und ist dann ein ähnlicher Spielertyp wie Ragnar Ache. Es wird vielleicht darauf hinauslaufen, dass einer von beiden dann spielt, wenn beide fit sind. Wohingegen ja Daniel Hanslik ein ganz anderer Spielertyp ist mit total wertvollen Qualitäten, aber halt anderen als die Yannick Mause hat und Ragnar Ache auch.
Auf jeden Fall, er ist eher so der Läufertyp, der Bäume mal reißt, beziehungsweise auch mal anläuft, laufstark eben und genau eben anderen die Möglichkeiten auf den Torerfolg gibt. Kann man das so zusammenfassen? Ja, oder?
Kann man sagen.
Gut, dann würde ich sagen, wenn man jetzt hier mal auf mit hin und her, was hätte, wäre, könnte. Hertha, mein lieber Mann, was war das denn für eine Nummer?
Das war ein spektakuläres Fußballspiel von beiden Mannschaften. Also man muss wirklich beide loben. Und wenn das jetzt sozusagen die Benchmark ist für das, was wir dieses Jahr erleben können. Benchmark sage ich jetzt bewusst, weil das hat sich irgendwie im Fußball so ein bisschen festgesetzt. Jetzt gerade vor ein paar Tagen hat ja Bundestrainer Julian Nagelsmann Joshua Kimmich eine Benchmark als rechter Verteidiger bei der EM attestiert. Also quasi da Maßstäbe gesetzt zu haben in Qualität. Aber jetzt Spaß beiseite und zurück zum FCK. Also wenn das jetzt der Fußball künftig sein soll, den wir unter Markus Anfang sehen, dann können sich alle FCK-Fans freuen. Was das Fußballspiel angeht, am Ende ist ja auch immer noch das Ergebnis wichtig. Das hat jetzt gegen Hertha nicht gestimmt. Aber wenn man davon ausgeht, dass, wenn man solche Spiele abliefert, man ab und zu auch mal eins gewinnt, dann können wir optimistisch als Fußballfreunde in die kommenden Monate blicken.
Hertha war jetzt auch keine ganz blinde Mannschaft. Also die können schon kicken und die, denke ich auch, die werden auch, zumal in dem Spiel ja in Fabian Rehse der wichtigste Mann eigentlich gefehlt hat, die werden schon, denke ich, oben mitmischen können. Also wenn die unten reinrutschen, würde mich doch ein bisschen überraschen.
Glaube ich auch. Hertha ist für mich, nachdem ich sie am Samstag gesehen habe, eine Top-Mannschaft. Da haben, wie du gesagt hast, schon 1-2 Leute auch noch gefehlt. Und die hatten auch eine ganz tolle Idee, wie sie Fußball spielen wollen. Also ein bisschen ähnlich wie der FCK. Die wollen auch mit Ball. Die hatten ganz tolle Fußballer im Zentrum, die das ganz wunderbar gemacht haben. Da sieht man aber halt auch, die hatten eine Woche vorher gegen Regensburg auch große Probleme und haben erst in der Schlussphase gewonnen, weil auch sie sich schwer damit tun, wenn sie gegen Mannschaften spielen, die sehr massiv verteidigen. Und das war halt am Samstag nicht der Fall. Also beide Mannschaften hatten irgendwie die Idee, wir wollen den Ball haben und mit dem Ball schön nach vorne spielen. Und dann ist natürlich die Möglichkeit gegeben, dass man so ein tolles Fußballspiel sieht.
Vor allem in der zweiten Hälfte war das ja einfach nur links, rechts, links, rechts. Also ich habe getickert, ich bin gar nicht mehr hinterhergekommen irgendwann, weil ständig irgendwas passiert ist, während ich gerade noch die eine Torraumszene abgefrühstückt habe, war schon der Ball wieder auf der anderen Seite und es ging immer weiter. Und gepaart mit ein paar dicken Abwehrböcken. Also ich weiß nicht, was da der eine Hertha-Verteidiger denkt, als er auf einmal Daniel Hanslick einen Ball in den Fuß schiebt. Umgekehrt, Julian Kral spielt auch mal Ibrahim Mazar richtig, also eigentlich eine super Vorlage. Da wird dann zwar nichts draus, aber das ist ja das ganze Spiel immer wieder passiert. Das waren jetzt nur zwei Beispiele.
Ja, total. Grundsätzlich ist es ja so, dass ein Tor immer dann entsteht, wenn irgendwie ein Fehler passiert, weil theoretisch kannst du alles verteidigen. Aber klar, da waren natürlich ein paar dicke Böcke von beiden Mannschaften dabei. Wobei ich dann sage, ich lasse es dann unter den Tisch fallen. Ich bin ja auch kein Trainer, der diese Mannschaft dann coachen muss. Wenn ich dann so viel Positives sehe, und du hast ja gerade angesprochen, in der zweiten Halbzeit, das war ja also Wahnsinn, da ging es dann nur noch hin und her. Da war 10 Sekunden nach einer Strafraumszene im FCK-Strafraum auf einmal lichterloh, große Gefahr im Hertha-Strafraum. Also das war schon außerordentlich und außergewöhnlich gut. Und ja, ich kann mich dann nur wiederholen. Also wenn das jetzt sozusagen der Standard wird, das wird er nicht. Der FCK wird nicht jede Woche solche Spiele abliefern mit 7 Tore. Aber wenn wir das öfter sehen und wenn der Standard wird, dass man versucht, irgendwie mit dem Ball gute Sachen zu machen, dann wird es eine schöne Saison.
Was den Unterhaltungswert angeht, ich meine, das Spiel ging im Endeffekt 3-4 aus FCK-Sicht aus. Ist das schon mal die Messlatte für das neue Spiel der Saison, für das nächste Spiel der Saison relativ hochgelegt? Also bislang kann man ohne Zweifel davon sprechen, dass dieses Spiel eben das bislang spektakulärste war. Gut, wie gesagt, es sind erst 5 Pflichtspiele passiert, aber ich sag mal so, wenn das Spiel noch 2-mal getoppt wird dieses Jahr, dann können wir sich auf was freuen.
Genau, so sieht's aus. Ich würde auch sagen, dass es ligaweit das spektakulärste, vielleicht auch das beste Spiel in der Saison war. Das heißt, da werden jetzt irgendwie nicht 10 kommen vom FCK, die noch besser sind. Aber das ist ja auch gar nicht das Entscheidende oder gar nicht notwendig, wenn der FCK es schafft, so ein paar Spiele nochmal abzuliefern. Das war jetzt das erste Spiel unter Flutlicht auf dem Betzenberg. Dann war es noch echt warm. Alle saßen mit T-Shirt da. Also es war perfekt. Und wenn aber noch so ein paar ähnliche Spiele kommen, ich glaube in 2 oder 3 Wochen. Also das nächste Heimspiel ist auch wieder Samstagabend gegen HSV. Also das könnte vom Ansatz her erstmal genauso gut werden. Wenn also noch jemand keine Karte hat und es noch welche gibt, das weiß ich jetzt gar nicht. Also als Fußballfan, denke ich, kann man sich das anschauen.
Schon wieder 2 Gründungsmitglieder der Bundesliga da oben. Also unfassbar. Nach dem Spiel auf der Pressekonferenz, die beiden Trainer, die waren irgendwie sichtlich mitgenommen von dem, was da gerade passiert ist. Also Christian Fährl ist ja sowieso während dem Spiel wie ein Irrer an der Seitenlinie hoch und runter. Also was Coaching Zone, kennt er nicht, keine Ahnung. Markus Anfang war auch viel auf den Beinen, aber der war meistens noch in seiner Zone. Aber dann nach dem Spiel hatte ich schon das Gefühl, dass die beiden Trainer auch gerade nicht so richtig wissen, ja, also das Spiel hätte auch 8-8 ausgehen können und keiner hätte sich beschweren können. Also das war einfach so irre.
Ja, genau. Und dann hast du ja als Christian Fährl, also als Hertha-Trainer, ist etwas einfacher. Weil wenn du das am Ende gewonnen hast, dann kannst du ja sagen, es war ein geiles Spiel und wir haben es gewonnen und alles super. Wenn du Markus Anfang bist, dann hast du ja das gleiche Spiel gesehen und es war ja von beiden Mannschaften super. Und eigentlich, der FCK hätte mehr als eine Niederlage verdient gehabt. Vielleicht sogar einen Sieg, aber sagen wir mal zumindest einen Unentschieden. Und dann musst du irgendwie ein Spiel bewerten, in dem du wahrscheinlich viele sehr gute Sachen gesehen hast, dass du aber am Ende verloren hast. Und dann ist es halt ganz schwer in der Bewertung oder auch in der öffentlichen Bewertung, dann in Interviews, auf Reporterfragen. Also er war da schon ein bisschen angefasster oder er hatte ein bisschen mehr Probleme, das richtig einzuordnen, was ich aufgrund des Ergebnisses aber auch gut verstehen kann.
Auf jeden Fall. Würde ich aber auch sagen, jetzt erstmal genug mit nach hinten blicken. Blicken wir nochmal voraus. Am Sonntag darauf, am 1.9. ist was passiert, was denke ich auch viele FCK-Fans aufgrund der jüngeren Vergangenheit doch durchaus interessiert. Nämlich weiß der FCK, gegen wen er im Pokal ran muss. Und mein lieber Scholli, das hätte auch einfacher sein können, das Los.
Ja, da waren im Topf ein paar einfachere Lose. Wobei das ja immer relativ ist. Ist natürlich schade, der FCK muss jetzt beim VfB Stuttgart antreten. Das ist ja sowieso schon schwer genug. Und wenn du dann so ein Los hast, dann denkst du halt, wäre auf dem Betzenberg einfach schöner. Ist aber jetzt nicht so. Muss man so nehmen, wie es ist. Ja, wird eine harte Nummer. Aber der FCK weiß ja, wofür er sich anstrengen muss oder anstrengen kann. Weil er hat ja im Mai erlebt, was man am Ende dann bekommt, wenn man sich durch diesen Pokalwettbewerb durcharbeitet.
Muss man aber auch sagen, in der vergangenen Saison, da war das etwas einfacher oder das Losglück war dem FCK etwas mehr hold. Ich würde mal sagen, der einzige Gegner, der noch über dem VfB Stuttgart oder auf Augenhöhe steht, war Bayer Leverkusen dann im Finale. Der einzige andere Bundesligist, der erste FC Köln, ist ja dann abgestiegen am Ende der Saison. Das heißt, der Pokalweg war durchaus ein dankbarer. Das wird jetzt ein bisschen schwer. Der FCK spielt jetzt, während wir aufnehmen, morgen gegen den VfB Stuttgart. Und trotzdem wird es kein Vorgeschmack aufs Pokalspiel werden.
Nee, ganz und gar nicht. Ist irgendwie witzig, dass das Testspiel war ja schon vorher vereinbart, dass dann dieses Pokal losgekommen ist. Aber vergleichbar werden diese Spiele auf gar keinen Fall sein. Vor allen Dingen, weil der VfB Stuttgart ja mit einer ganz anderen Mannschaft antreten wird, dann im Pokal, weil jetzt natürlich die ganzen Nationalspieler weg sind und der VfB hat ein paar davon. Nicht nur Deutsche, sondern auch von anderen Nationen. Das heißt, da wird jetzt sowieso eine gemischte Mannschaft spielen aus Profis und vielleicht noch ein paar Amateurspieler. Beim FCK wird es ja ganz ähnlich sein. Also ich gehe davon aus, dass da auch nicht die erste Elf sozusagen durchspielen wird, die jetzt in einem Pflichtspiel auf dem Platz stehen würde. Da werden auch ein paar Spieler geschont, Aaron Opoku zum Beispiel mit Knöchelproblemen. Und ein paar andere Spieler, die jetzt nicht so viel Spielzeit hatten, die werden da wahrscheinlich einfach ihre Spielzeit bekommen, sodass man dann im Nachgang an dieses Testspiel keine Ableitungen irgendwie fürs Pokalspiel treffen kann.
Ja, so Testspiel ist immer ganz dankbar, um mal einen Ersatztorhüter reinzuwerfen, einfach um, damit der, wenn es dann mal brennt, auch ein bisschen Spielpraxis hat. Werden wir ja sehen, ob das dann auch so passieren wird beim VfB auf jeden Fall, denn Alex Nübel ist ja beim Bundesjulle in Herzogenaurach bei der Nationalelf.
Genau, genau. Und es, für den FCK sind solche Testspiele jetzt im Moment, denke ich, ganz wertvoll und wichtig, weil du hast ja einen neuen Trainer, du willst vor allen Dingen deine Art Fußball zu spielen umstellen und dann ist erstmal jedes Spiel wichtig und gut. Und wenn du dann so ein Testspiel hast gegen eine Mannschaft, die ja auch ohne die Nationalspieler ein sehr gutes Niveau haben wird und du kannst dich da so ein bisschen verfeinern, ein bisschen weiterentwickeln in ein paar Dingen, die du da umsetzen willst, ist es wertvoll und wichtig, wie ich schon gesagt habe. Ja, und deshalb bin ich persönlich auch sehr interessiert, wie sich das so am Donnerstag dann zeigen wird, wenn der eine oder andere sich die Aufnahme anhält, wird das Spiel schon rum sein. Klar, zugegeben. Aber ja, mal gucken, was da rauskommt.
Kleiner Fun-Fact, den ich noch herausgefunden habe. VfB, wie viele deutsche Nationalspieler haben die?
Ich meine 5 und die haben das größte Kontingent. Beim DFB jetzt gerade, gemeinsam meine ich mit Borussia Dortmund. Ich weiß es deshalb so einigermaßen gut, weil ich ja am Samstag nach Düsseldorf zum Länderspiel fahren werde, um für die Rheinpfalz darüber zu berichten. Ja, also der VfB, die haben schon eine ganz gute Mannschaft und das wird dann in der zweiten Pokalrunde eine harte Nummer, aber ich weiß ja auch, wie die FCK-Fans ticken, die werden wahrscheinlich mindestens mal eine Kurve in Rot tauchen, dann in Dunkelrot, wenn das Pokalspiel stattfindet. Also Unterstützung wird da sein. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht und gänzlich ohne Chance wird der FCK auch da nicht sein.
Bestimmt nicht. Auch im Pokal nicht, denn der Pokal hat ja
seine eigenen Gesetze und deshalb lieben wir ihn so und aus diesem Grund war der FCK ja auch letztes Jahr im Finale.
Mensch, ey, man könnte meinen, wir machen das hier beruflich. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon durch für heute. Teufel der Woche. Hast du einen? Ich habe 22.
Du hast 22, dann darfst du mal wieder anfangen.
Ich habe die 22 Kicker, die da Hertha gegen, wahrscheinlich mehr sogar Hertha gegen FCK auf dem Betze waren. Also das war wirklich unfassbar, was die da geliefert haben. Für einen neutralen Zuschauer erstmal Augen reiben und oh, bitte gerne mehr.
Okay, und ich schnappe mir jetzt einen von den 22, die zu Spielbeginn auf dem Spielfeld standen und nehme Aaron Opoku, weil er zum einen gegen Hertha ein Tor geschossen und eins vorbereitet hat, wenngleich die Vorlage so ein bisschen so ein verunglückter Schuss irgendwie war. Aber sei es drum, also hat er sehr gut gescored gegen die Hertha und insgesamt seit Saisonbeginn hat er die meisten Scorerpunkte für den FCK gesammelt. Ist, glaube ich, also ist in der besten Form, seit ich ihn beim FCK beobachte und hat sich deshalb diesen Titel Rheinpfalz-Podcast Teufel der Woche redlich verdient.
Ich weiß gar nicht, was man mit so einem Titel eigentlich macht, wenn man den ausgesprochen bekommt. Dann hängt man den nicht ans Badezimmer oder so.
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, dieser Titel wird erst dann aufgewertet, wenn wir irgendwas erfinden. Also irgendein Pokal, irgendein Gimmick, was wir dann überreichen können werden. Weil dann wird das ganze Ding, glaube ich, nochmal ganz anders wahrgenommen, bewertet und an Wichtigkeit gewinnen.
Denn derzeit gibt es ja leider nicht mal einen feuchten Händedruck. Das kann man zumindest mal künftig.
Einen großen Wert hat es schon, weil wir überlegen uns stundenlang, wer diesen Titel bekommen soll. Und er kommt auch von Herzen. Und was soll denn mehr kommen als ein Titel, der aus unserem Herzen kommt.
Auf jeden Fall, dem kann ich nicht widersprechen.
Um Gottes Willen, und jetzt müssen wir, glaube ich, Schluss machen, weil jetzt driftet es ab ins Komische.
Also mit dieser Predigt würde ich dann auch sagen, schöne Woche, viel Erfolg bei der weiteren Saison, oder was heißt viel Erfolg? Viel Spaß bei der weiteren Saison und auf bald.
Auf bald, bis zum nächsten Mal, hört wieder rein. Macht's gut, ciao.
Ciao.